Deutschlandfunk Wirtschaft am Mittag.
Im Studio begrüßt Sie heute Silke Hane. Guten Tag. Seit Januar zahlen Privatkunden der Deutschen Post 7% mehr für Pakete. Der Gewinn des Konzerns im ersten Halbjahr ist im Vergleich zu 2018 sogar um knappe 8% gestiegen. Noch stärker stieg nur die Zahl der Beschwerden. Wir gucken in dieser Sendung genauer auf das ehemalige Staatsunternehmen, sein neues Preisgefüge und was das für die Zahlen heißt. Außerdem, nach dem Verfall des chinesischen Yuan werfen die USA China Währungsmanipulation vor. Peking weist das zurück. Die USA wollen sich trotzdem beim IWF beschweren, beim Internationalen Währungsfonds. Was aber können solche Institutionen bewirken? Das fragen wir nachher in unserer Börsenanalyse. Der US-chinesische Handelskrieg hat aber noch eine andere Ebene und auch da eskaliert der Konflikt zunehmend. Nachdem die USA die Ausdehnung ihrer Sonderzölle auf alle chinesischen Einfuhren ab September angedroht haben, stoppt China den Kauf von US-Agrarprodukten. Das wurde gestern Abend bekannt. Damit trifft die Volksrepublik einen wunden Punkt. Denn die US-Landwirte gelten einerseits als Trump-Anhänger und sie leiden schon seit geraumer Zeit. Andererseits unter diesem Handelskrieg. Das hat unser Korrespondent Thilo Kössler in Iowa in Erfahrung gebracht.
Ein Hof im Südwesten Iowas, gelegen an einem kleinen Sträßchen, das nach Nodaway führt. Das ist ein Dorf mit 100 Einwohnern, das zweimal am Tag vom Güterzug auf der Strecke von Burlington nach Santa Fe aufgeschreckt wird.
Bill Shipley
steigt aus dem Führerhaus seines Traktors. 59 Jahre alt, Bauchansatz unter dem karierten Hemd, getönte Brille, eine Schirmmütze über dem freundlichen, runden Gesicht.
I've lived here all my life. I grew up on a farm, half a mile from here.
Bill Shipley ist hier geboren und aufgewachsen. Er sei Farmer aus Leidenschaft, sagt er. Er liebe den Blick über seine Felder, die Abgeschiedenheit. Andere brauchten vielleicht Berge, er brauche das hier, die Weite seines Ackerlandes unter dem blauen Himmel von Iowa.
Some people love their mountains, which mountains are beautiful, but here I'm looking across green fields, looking at trees.
Abgeschieden, aber vom Weltmarkt abhängig. Ganz Iowa lebt mit und von diesem Widerspruch. Auch Bill Shipley baut Soja an, wie die meisten Farmer in diesem Agrarstaat, und ein bisschen Mais. Seine Sojaernte geht in alle Welt, vor allem nach China. 1300 Acres, etwa 500 Hektar, bewirtschaftet er mit seinem Sohn Trevor, der nebenbei ein paar Schweine hält. Mais für die Viehzucht und Soja für die Welt. Diese doppelte Monokultur rächt sich jetzt. Seit einem Jahr gäbe es nur noch ein Thema bei den Farmern, sagt Bill Shipley.
That's the main topic. Everybody's concerned about. Because our prices are below cost of production right now. They're very concerned.
Die Farmer seien in allergrößter Sorge, sagt er und bezieht sich selbst mit ein. Seit Mai 2018 sind die Sojapreise um 20% gesunken. Damals begann der Handelskonflikt zwischen den USA und China. Doch Bill Shipley hält weiterhin zu seinem Präsidenten. Allerdings beschleichen ihn erste Zweifel, weil der Konflikt jetzt schon so lange dauert.
The longer it goes on, the greater my concerns are.
Bill Shipley ist selbst von der Krise betroffen. Wie sehr und existenziell, will er nicht sagen. Aber Donald Trumps Handelskrieg habe alle Farmer in Mitleidenschaft gezogen, sagt Chet Hart, Agrarökonom von der State University of Iowa.
This drop in prices definitely impacted farm incomes. We had seen a sizable drop there.
Man liege mit 300 Millionen Bushel, das ist die Maßeinheit für Sojabohnen, hinter der früheren Exportrate zurück. Allerdings sind nicht nur die Sojabauern betroffen. Mit dem Sojapreis seien auch die übrigen Getreidepreise gefallen, sagt Chet Hart. Die ganze Agrarindustrie sei wegen dieses Handelskonflikts in Mitleidenschaft gezogen worden.
We have seen just a general downturn in the agricultural economy due to this dispute.
Unlängst kündigte Trump weitere Strafzölle gegen China an, in Höhe von 10% auf chinesische Güter im Wert von 300 Milliarden Dollar. Erst gestern reagierte China und setzte den Kauf von US-Agrarprodukten aus. Chet Hart spricht von einem beispiellosen Handelskrieg, der zwischen den USA und China tobe.
This is a trade war of, I would argue, unprecedented size.
Dabei wisse jeder, dass es bei Handelskriegen nur Verlierer gebe, aber niemals Gewinner. Und dass die Folgen langfristig seien. Der Handelsaustausch werde nachhaltig unterbrochen, erklärt Chet Hart. Verlorene Märkte ließen sich niemals ganz wieder zurückgewinnen. Insgeheim setzt Bill Shipley darauf, dass Donald Trump einen großen Plan hat, der am Ende aufgehen wird.
I hope he does. He likes to keep you guessing.
Und wenn nicht? Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, sagt Bill Shipley. Entweder man komme besser aus dieser Krise raus, als man hineingegangen sei, oder es drohe eine absolute Katastrophe.
It's either going to be a wonderful, we'll be better off when it's all over with, or it'll be an absolute disaster.
Eine Reportage aus Iowa von unserem Korrespondenten Thilo Kössler, wie US-Bauern unter dem Handelskrieg mit China leiden. Der eskaliert weiter und er dehnt sich vor allem aus auf das doch sehr komplizierte Feld der Währungen. Der chinesische Yuan hat gestern stark abgewertet. Der Vorwurf der Manipulation steht seitens der USA im Raum. Frage an Konrad Busen, unseren heutigen Börsenreporter in Frankfurt. Wie entwickelt sich der Yuan denn heute?
Er steigt etwas im Wert, zumindest an den Börsen in China, Hongkong und auch in Singapur heute Morgen. Da ist der Devisenhandel ja sehr stark unter dem Einfluss der chinesischen Notenbank. Und die hat Maßnahmen angekündigt in den nächsten Tagen, die dazu dienen sollen, eine Spekulation auf einen weiterfallenden Yuan einzudämmen. Damit sendet die Notenbank ein Signal nach ganz Asien. Es soll deutlich gemacht werden, dass die Regierung in Peking mit ihrer Notenbank durchaus im Blick hat, wie wichtig der Wert des Yuan, der Wechselkurs des Yuan für ganz Asien ist. Diese Wechselwirkungen hat natürlich auch der Internationale Währungsfonds IWF im Blick und der kommt bei all dem jetzt ins Spiel. Steven Mnuchin, Finanzminister der USA, hat gestern auch offiziell China als Währungsmanipulator bezeichnet und will, Zitat, dass der Internationale Währungsfonds IWF unfaire Wettbewerbsvorteile Chinas beseitigt. Zitat Ende. Was kann der IWF in diesem Konflikt eigentlich machen? Das habe ich kurz vor unserer Sendung Antje Präfke gefragt, Devisenhändlerin bei der Commerzbank.
Ich meine, nicht wirklich viel. Der IWF steht zwar dafür ein, dass die internationale Zusammenarbeit in der Währungspolitik verstärkt werden soll, aber in erster Linie ist der IWF doch eher dafür zuständig, Ländern, die in eine Zahlungsbilanzkrise fallen, zu unterstützen, kurzfristige Kredite zu geben. Insofern erwarte ich sehr wenig vom IWF. Außerdem finde ich interessant, dass der US-Finanzminister als Repräsentant der US-Regierung sich an den IWF, das heißt an eine übergeordnete Organisation, wendet, obwohl ja eigentlich in den letzten Monaten und Jahren klar wurde, dass die US-Administration relativ wenig auf diese Organisation geht.
Und der IWF ist ja jetzt auch nicht wirklich eine schlagkräftige Organisation im Moment. Christine Lagarde ist schon weg als IWF-Chefin. Sie bereitet sich darauf vor, EZB-Chefin zu werden, die neue Chefin der Europäischen Zentralbank. Und ihre gewählte Nachfolgerin Kristalina Georgieva ist noch nicht im Amt.
Ja genau, das ist natürlich zum einen auch, dass jetzt irgendwo eine Chefin oder ein Chef fehlt. Andererseits dürfen wir nicht vergessen, es gibt dort einen Gouverneursrat, es gibt einen Executive-Rat. Also da sind schon mehrere Personen, die im Zweifelsfall irgendwelche Aktien entscheiden und beschließen. Insofern ist schon der IWF noch handlungskräftig.
Und es gibt auch einen geschäftsführenden Direktor, der heißt David Lipton. Der hat gestern Abend im amerikanischen Radio ein Interview gegeben. Da sagt er, und ich finde, er klingt fast verzweifelt, es muss einfach verhindert werden, dass die Weltwirtschaft in die Rezession fällt. Naja, angesichts eines Donald Trump, der ja das Gegenteil macht, der eine Politik macht, die Wirtschaft bremst.
Ja, definitiv. Da hat er vollkommen recht. Es geht darum, dass die Weltwirtschaft nicht in eine Rezession stürzt, denn genau dann käme ja wieder der IWF zum Zuge und müsste möglicherweise Länder unterstützen, die dadurch in eine Zahlungsbilanzkrise fallen. Also es geht hier weniger um Währungsmanipulation, sondern es geht hier vielmehr um das Risiko, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzen könnte.
Der Euro war am Wochenende bei einem $1.11. Er steigt jetzt, ist bei rund einem $1.12. Profitiert der Euro? Kriegt er Vertrauen, weil andere Vertrauen verlieren?
Zumindest kann man sagen, dass vielleicht der Euro so ein bisschen der lachende Dritte ist in diesem Handelsstreit zwischen den USA und China. Denn zum einen ist natürlich über das Risiko, dass die Weltwirtschaft in eine Rezession stürzt, auch die Notenbank in den USA deutlich bereiter, die Zinsen zu senken. Das lastet auf dem Dollar. Und der Dollar ist neben dem Renminbi natürlich im Zentrum dieses Konfliktes. Und daraus geht der Euro im Prinzip im Moment zumindest als lachender Dritter hervor. Natürlich wird sich auch die EZB in der Eurozone nicht wirklich dem Risiko einer abschwächenden Wirtschaft entziehen können. Aber erstmal ist der Euro der Profiteur.
Sagt Antje Präfke, Devisenhändlerin bei der Commerzbank.
Ja, soweit Einschätzungen zur chinesischen Währung und dem Devisenmarkt. Herr Busen, dann sagen Sie uns doch noch den genauen Stand auch des Euro heute.
Ja, der pendelt den ganzen Vormittag lang um $1.12. Aktuell steht er bei $1.11.92.
In den vergangenen Tagen hatten wegen der fallenden Aktienkurse die sogenannten sicheren Häfen Gold- und Staatsanleihen Konjunktur. Wie sieht's heute aus?
Das setzt sich fort. Der Preis für die Unze Feingold ist im Moment $1,464,44. Das ist $7,29 mehr als gestern Mittag. Und bei den Staatsanleihen, da ist die Nachfrage weiterhin groß. Obwohl die Rendite, die hier im Schnitt zu erzielen ist, negativ ist und auch weiter nach unten sinkt. Die sogenannte Umlaufrendite hat die Bundesbank heute mit minus 0,55% berechnet.
Steigt denn heute trotzdem auch der DAX? Kann er sich erholen nach den roten Zahlen die letzten Tage?
Ja, er erholt sich. 0,7% plus steht da im Moment auf der Tafel gegenüber gestern Abend. Der aktuelle Stand des DAX 11.740 Punkte.
Aktuelles Bilanzsaison. Unternehmen veröffentlichen also Quartalsberichte von DAX-Unternehmen. Gab es heute welche und auch kleineren Firmen eher aus der Kategorie Mittelstand.
Ja, aus der Kategorie Mittelstand und aus so wichtigen Kategorien deutschen Branchen wie den Autozulieferern und Maschinenbau. Die vielen Gewinnwarnungen, die wir in den vergangenen Wochen reinbekommen haben aus diesen Branchen, die haben jetzt einen vergleichsweise positiven Effekt, nämlich den Aktienkurs belastet nicht mehr oder nur noch ganz wenig, wenn jetzt Quartalsberichte die Einzelheiten bringen, wie stark genau Umsatz oder Gewinn der Unternehmen belastet sind. Das heißt, heute können zum Beispiel die Aktien von Schaeffler, von GEA, von Pfeiffer Vakuum, von Heidelberger Druckmaschinen zulegen. All diese Aktien haben ja in den letzten Wochen schon teilweise kräftig gelitten nach Gewinn- und Umsatzwarnungen. Das ist alles eingepreist und der Kursverfall der letzten Wochen, der liefert jetzt den Anlegern Gründe, wieder zuzugreifen.
Und was gibt es über die Börsen? Schwergewichte Deutsche Post und Beiersdorf zu sagen?
Beide Aktien deutlich im Plus heute. Deutsche Post plus 4,7%. Da hören wir, glaube ich, gleich in der Sendung noch genaueres zum Quartalsbericht bzw. zur Bilanz über das erste Halbjahr. Bei Beiersdorf steigt die Aktie heute 4%. Die Zahlen für das erste Halbjahr zeigen, der Hamburger Kosmetik- und Klebstoffkonzern macht glänzende Geschäfte. Übrigens auch glänzende Geschäfte mit Finanzbeteiligungen und Finanzspekulationen. Das macht es nicht immer ganz leicht für Analysten, die Zahlen von Beiersdorf vorauszusagen und zu bewerten. Heute spricht jedenfalls der Aktienkurs eine klare Sprache. Der Markt bewertet die Zwischenbilanz von Beiersdorf positiv.
Informationen aus unserem Frankfurter Börsenstudio von Konrad Busen waren das. Danke nach Frankfurt. Und er hat es ja schon angedeutet, nicht nur vielleicht gucken wir jetzt nochmal auf die Deutsche Post und ihr erstes Halbjahr. Die gestiegene Gewinnprognose, die knüpft sich ja an die steigenden Preise für viele Produkte. Seit Jahresanfang kosten zum Beispiel Pakete für Privatkunden mehr. Seit Juli ist der Standardbriefversand 10 Cent teurer als vorher. Gleichzeitig scheint das zusätzliche Geld aber auf den ersten Blick nicht der Qualität der Zustellung zugute zu kommen. Die Zahl der Beschwerden über die Post und ihre Wettbewerber, die ist im Vergleich zum Vorjahr in den ersten 7 Monaten des Jahres auch angestiegen. Brigitte Scholtes über dieses Spannungsfeld.
Wirtschaftlich steht die Deutsche Post gut da. Für das Frühjahr konnte Finanzvorstand Melanie Kreis solide Zahlen vorlegen.
Was besonders erfreulich jetzt im zweiten Quartal war, ist, dass wir wirklich in allen Divisionen Fortschritte auch beim operativen Ergebnis vor Restrukturierungsaufwendungen gesehen haben. Das hatten wir sehr lange nicht mehr und das stimmt mich auch für die zweite Jahreshälfte zuversichtlich.
Und das stimmte auch die Anleger zuversichtlich, so urteilt Michael Gierse von der genossenschaftlichen Fondsgesellschaft Union Investment.
Die Deutsche Post hat ja gezeigt, mit diesen Zahlen, in diesem negativen konjunkturellen Umfeld, dass man 3% mehr Umsatz liefern kann, 6% mehr Gewinn. Das ist eine starke Leistung, auch relativ gegenüber anderen DAX-Unternehmen. Man hat ja auch die Prognose für 2020 beibehalten. Wer kann da schon im DAX?
Die Post konnte gegenüber ihren Paketkunden eine Preiserhöhung durchsetzen. Das hat sie schon im vergangenen Quartal ausgezahlt. Und das dürfte auch im zweiten Halbjahr so bleiben. Die Briefportoerhöhung zum Juli dürfte sich im zweiten Halbjahr positiv auf den Gewinn auswirken, sagt Finanzchefin Kreis.
Das dritte ist natürlich, dass das vierte Quartal mit dem Weihnachtsgeschäft ein besonders starkes für uns ist. Und in Kombination aus all diesen drei Elementen erwarte ich, dass wir ein gutes zweites Halbjahr haben werden.
Im Gesamtjahr soll der operative Gewinn jetzt auf 4 bis 4,3 Milliarden Euro steigen. Die Kunden aber sind nicht uneingeschränkt zufrieden mit der Post. Die Zahl der Beschwerden ist schon im vergangenen Jahr stark gestiegen. Und das hielt auch in den ersten 7 Monaten dieses Jahres an. Da gab es, so die Bundesnetzagentur, 9.500 Beschwerden, 2/5 mehr als noch vor einem Jahr. Beschwerden schaden dem Ruf eines Unternehmens und das wirke sich dann in der Folge üblicherweise auch auf den Gewinn aus, sagt Fondsmanager Gierse.
Allerdings hier ist es etwas anders. Wir sind ja quasi der Monopolist. Deswegen kann man sich das also finanztechnisch erstmal erlauben, aber aus Kundensicht ist das natürlich katastrophal und die Post hat das einfach auch viel zu spät erkannt.
Was die Kunden auch nicht freuen dürfte, das Unternehmen will aus Kostengründen, das zeichnet sich ab, die Briefzustellung auf 5 Tage begrenzen. Das dürfte auch Jobs kosten. Die Mitarbeiter wollen das möglichst verhindern. Finanzchefin Kreis zufolge denkt das Unternehmen darüber nach, weitere Beamte in den Ruhestand zu schicken, um so Personalkosten im Brief- und Paketgeschäft zu sparen. Die Strategie des Unternehmens, sich in 4 Geschäftsfeldern zu positionieren, die zahlt sich jedoch vor allem in konjunkturell unsicheren Zeiten aus. Denn die Sparten werden nicht gleichermaßen von einer Flaute getroffen. Doch noch geht es nur um nachlassende Dynamik, etwa im Luftfrachtgeschäft. Die größte Sparte, das Expressgeschäft, hält sich da wacker und bleibt hochprofitabel.
Brigitte Scholtes über das erste Halbjahr bei der Deutschen Post. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt mehrere Logistikstandorte und Verteilzentren. Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsnachrichten mit Katja Scherer.
Betroffen sind 2 Logistikstandorte in Frechen und Erfurt sowie 4 regionale Verteilzentren in Stuttgart, Würzburg, Hannover und Berlin. Der Interessenausgleich und der Sozialplan dazu seien gestern unterzeichnet worden, teilte das Unternehmen mit. Aus dem Konzernumfeld hieß es, rund 600 Arbeitsplätze seien betroffen. Der Umbruch in der Automobilbranche stellt selbst den weltgrößten Zulieferer Bosch zunehmend vor Probleme. Der Automarkt entwickle sich deutlich schwächer als noch vor einem Jahr gedacht, sagte Bosch-Vorstandschef Volkmar Denner im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung. Er rechnet damit, dass der Automarkt in den kommenden Jahren stagnieren werde. Darüber hinaus bekräftigte Denner, dass bei Bosch ein Stellenabbau bevorstehe. Dieser solle mit Zeitkonten, Abfindungsprogrammen und Vorruhestandsregelungen möglichst sozialverträglich stattfinden. Das Umweltbundesamt hat sich dafür ausgesprochen, Fahrzeuge mit hohem CO2-Ausstoß zu verteuern. Konkret will das Amt die Kfz-Steuer für SUVs erhöhen und dafür Käufern von Autos mit niedrigerem Verbrauch einen Bonus auszahlen. Konkrete Umsetzungen in der Politik fehlten aber noch, kritisiert Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland.
Aus unserer Sicht sieht es eher so aus, als ob sich hier die Politiker versuchen, jetzt gerade regelrecht mit ihren Forderungen zu übertrumpfen. Aber entscheidend wird natürlich dann sein, was tatsächlich in der nächsten Sitzung des Klimakabinetts im September beschlossen wird. Und das ist dann aus unserer Sicht auch der Lackmustest der Bundesregierung, wie ernst sie es mit dem Klimaschutz meint.
Im Juli hatte das Segment der SUVs laut Kraftfahrt-Bundesamt erneut stark zugelegt, um gut 15% im Vergleich zum Vorjahr. Der Pkw-Gesamtmarkt dagegen wuchs nur um knapp 5%. Mit Blick auf den Windkraftausbau in Norddeutschland hat sich die Bundesnetzagentur für eine weitere Stromautobahn in Deutschland ausgesprochen. Die Behörde hatte einen Vorschlag der Netzbetreiber geprüft, die eine zusätzliche Trasse von Schleswig-Holstein bis Baden-Württemberg anstreben. Die Bundesnetzagentur hat nun bestätigt, dass eine neue Verbindung erforderlich sei, aber nur zwischen Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der genaue Streckenverlauf ist bisher noch unklar.
Wirtschaftsnachrichten von Katja Scherer, vielen Dank. Und darin auch die ein oder andere Nachricht zum Thema Klimaschutz. Was kann der Staat in dieser Sache tun? Darüber will die Regierung am 20. September entscheiden, wenn das sogenannte Klimakabinett tagt. Eine Idee dafür kommt jetzt auch aus dem Finanzministerium. Wie das Handelsblatt heute berichtet, prüft das Ministerium die Ausgabe sogenannter grüner Staatsanleihen ab 2020. Andere Staaten finanzieren so Klimaschutzprojekte. Das speziell deutsche Problem an dieser Sache ist die schwarze Null, ein Mangel an Neuschulden, wenn man so will. Denn neue Schulden kann man ja schlecht ausgeben. Auf dem Anleihemarkt werden nur alte Schuldtitel abgelöst und keine neuen ausgegeben. Wie also könnten grüne Bundesanleihen aussehen? Volker Fintermer dazu.
Andere europäische Staaten wie etwa Dänemark, Frankreich, Belgien oder Polen haben bereits grüne Staatsanleihen auf den Markt gebracht. Und auch die EU-Kommission drängte zuletzt immer stärker auf eine nachhaltige Ausrichtung der Finanzmärkte. In Deutschland hat bislang die Kreditanstalt für Wiederaufbau eine Vorreiterrolle eingenommen und für dieses Jahr Emissionen im Volumen von 6 Milliarden Euro angekündigt, die zur Finanzierung nachhaltiger Projekte dienen sollen. Für den Bund müssen die Kriterien aber andere sein. Denn mit den Schuldtiteln des Bundes gilt die Maxime, dass man keine zusätzlichen Kosten für den Bund und damit die Steuerzahler verursachen möchte. Die Schuldenfinanzierung soll also auch einen Beitrag zur schwarzen Null des Bundeshaushalts leisten und keine zusätzlichen Kosten verursachen. Um dieses Risiko gering zu halten, kommt es wohl entscheidend auf den Mix an. Dem Handelsblatt zufolge läuft das derzeit favorisierte Konstrukt darauf hinaus, den kommenden Bundeshaushalt auf seine Umweltverträglichkeit hin zu prüfen und darin alle Ausgaben zusammenzurechnen, die etwa für die energetische Gebäudesanierung, die E-Auto-Kaufprämie oder den öffentlichen Nahverkehr ausgegeben werden. Am Ende stünde grob gerechnet ein zweistelliger Milliardenbetrag und in diesem Umfang dürfte der Bund grüne Anleihen herausgeben. Das Finanzministerium hat die anderen Ressorts bereits gebeten, die jeweiligen Etats nach umweltfreundlichen Ausgaben zu durchforsten. Die Finanzexperten der Koalition halten sich in ihren Bewertungen noch zurück und möchten zuvor die konkreten Vorschläge des Finanzministeriums sehen. Die dürften frühestens im Herbst vorliegen. Deutlich wird bereits die Opposition. Der grüne Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler begrüßte das Vorhaben und erklärte im Handelsblatt, es dürfe aber keine PR-Aktion werden, sondern müsse ein Instrument sein, um zusätzliche Ausgaben für den Klimaschutz zu finanzieren. Noch grüner erscheint da die Kritik des FDP-Politikers Otto Fricke, der vom Etikettenschwindel und purem Greenwashing spricht, wenn es darum gehen sollte, bestehende Schuldtitel einfach umzuschichten.
Informationen von Volker Fintermann waren das. Mit unserer Wirtschaftspresseschau kehren wir jetzt thematisch zurück an den Anfang der Sendung. Die Abwertung der chinesischen Währung hat nicht nur die Aktienkurse fallen lassen, glauben die Kommentatoren.
Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung steckt darin auch wirtschaftspolitische Sprengkraft. Die Abwertung des Yuan führt zur Aufwertung des Dollar. Das wird Trump im Wahlkampf schmerzen, belastet es doch den amerikanischen Export. Der Kauf von immer weniger amerikanischen Agrargütern durch China trifft zudem die dortigen Bauern, auf deren Stimmen Trump zählt. Wie sehr sich Peking unter Zugzwang sieht, zeigt sich auch darin, dass es weniger Rücksicht auf Kollateralschäden nimmt. Wird die Währung zur Waffe, baut sich um den eigentlichen Handelsstreit der beiden führenden Wirtschaftsnationen die nächste Welle auf, die rund um die Erde zu spüren sein wird. Die Börsenzeitung notiert, die Kommunistische Partei, die wegen der Unruhen in Hongkong ohnehin angespannt sein dürfte, hat ein deutliches Zeichen der Stärke in Richtung der USA gesetzt. Peking signalisierte damit, dass es jenseits der Streitigkeiten um Handelsvolumina und Zölle handlungsfähig ist und die USA treffen kann. Allerdings heißt das Muskelspiel auch, dass der Handelsstreit eine neue Stufe erreicht und sich vom Warenhandel auf den Währungsmarkt ausgeweitet hat. Willkommen im Währungskrieg. Wenn das mal kein Paukenschlag ist, schreibt die Badische Zeitung aus Freiburg, meint damit aber die Berufung der grünen Wirtschaftspolitikerin Kerstin Andreae an die Spitze des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, BDEW. Dass die Strom-, Gas- und Wasserbranche sich für Andreae entschieden hat, zeigt, dass ihr Verband politisch versiert ist. Er hat erkannt, dass die Geschäftsfelder der Zukunft in den regenerativen Energien liegen und es zudem kein bisschen schaden kann, ein Signal an die Grünen zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung hält fest, für den BDEW wäre die Berufung ein konsequenter Schritt bei der eigenen Energiewende. In dem Maß, in dem große Kraftwerke an Bedeutung verlieren, gewinnen Stadtwerke und neue Anbieter an Einfluss im Verband. Vor Jahren noch wäre eine Grüne in dieser Position undenkbar gewesen. Künftig aber stünde neben der Hauptgeschäftsführerin Andreae mit Marie-Louise Wolf eine Präsidentin, die einen Ökostromanbieter führt, die Darmstädter Entega. Zwei Frauen an der Spitze des Verbandes wären ein Novum in der männerdominierten Energiewelt.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Es folgen die Nachrichten und dann um 14.10 Uhr Deutschland heute mit Rainer Brandes. Daran geht es um ausländische Fachkräfte in der Pflege, die es trotz Fachkräftemangels nicht einfach haben, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Hier verabschiedet sich Silke Hane. Danke für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Bis hierhin, einen angenehmen Tag noch. Tschüss.